So, guten Morgen. Ich begrüße alle sehr herzlich jetzt zum Predigtteil, natürlich auch zu Hause mit diesem zugegebenermaßen etwas ungewohnten Blick. Also nicht, dass wir uns jetzt nochmal Zeit auf die Kamera verschwenden wollen, aber ich muss zugeben, dass mich das bisher gar nicht berührt hat. Das Ding, dieser schwarze Kegel sieht einfach ungewohnt aus. Aber es ist ja so, wie Michael schon gesagt hat, es ist kein Rundumgerät, sondern es gilt nur mir. Ihr könnt euch alle entspannen. Und wir können gemeinsam schauen, was der Herr uns heute vorlegt. Ich mache weiter im Buch Daniel. Und wir sind inzwischen im Kapitel 5 angekommen und ich will das Thema der Predigt einfach ausnahmsweise mal gleich voranstellen. Das heißt, gezählt, gewogen, geteilt, zu leicht für die Ewigkeit. Bei den ersten drei Wörtern wird es jetzt bei den meisten schon geklingelt haben, auch wenn sie die Bibel noch nicht offen haben, wo wir sind. Es geht um das Gastmahl, das Belsazar gibt. Ja, das Kapitel hat 30 Verse. Ich habe das in 5 Absätze eingeteilt. Und bevor wir diese 5 Absätze machen, wie in den vergangenen Anschlüssen an die vorherige Predigt immer auch, orientieren wir uns nochmal kurz. Vor allen Dingen ist es diesmal wichtig, dass wir die zeitlichen Abläufe einfach mal kurz in den Blick nehmen, denn seit dem Kapitel 1 sind sage und schreibe 66 Jahre vergangen. Das meint man so gar nicht, wenn man das so liest. Und dementsprechend viel älter ist natürlich auch David. Daniel. Wenn jetzt jemand sich noch daran erinnern kann, wie jung Daniel in etwa war, als er deportiert worden ist, sozusagen, also in die Gefangenschaft geführt wurde, dann stellen wir schon fest, wir haben da einen Mann in gesetztem Alter. Also man sagt ja so zwischen 15 und 20 Jahre alt ist Daniel in etwa gewesen, als er von Nebukadnezar eben weggeführt worden ist aus Jerusalem. Wenn wir da jetzt 66 Jahre draufpacken, dann ist er also in etwa auf jeden Fall über 80, zwischen 81 und 86 Jahre alt. So, und er tut weiter seinen Dienst. Wir haben inzwischen nicht mehr Nebukadnezar im Königtum. Der ist 562 gestorben, hat von 605 vor Christus bis 562 vor Christus regiert, also über 40 Jahre lang, und ist von seinem Sohn abgelöst worden. Der hat nur 2 Jahre regiert, ist von seinem Schwager umgebracht worden, der wiederum ist ebenfalls ermordet worden. Und dann hat sich Nabonidus den Thron gegriffen und der war mit einer Tochter von Nebukadnezar verheiratet. Und ist also sozusagen ein Sohn. Und der Belsazar wiederum ist der Sohn von diesem Nebonidus. Und beide haben gemeinsam regiert. König war aber eigentlich Nabonidus. Also wenn hier, von König Belsazar die Rede ist, dann eigentlich wäre korrekt eher Mitregent. Denn König ist eigentlich sein Vater gewesen in dieser Zeit und er ist Enkel von Nebukadnezar. Das heißt, Nebukadnezar ist Vorvater. Wir lesen im Text manchmal von Vater, aber wir wissen auch aus anderen Abschnitten in der Bibel, dass damit eben auch Vorväter, also zum Beispiel der Großvater, durchaus gemeint sein kann. So, dann gehen wir mal. Ja, einen Punkt wollen wir noch angucken, und zwar haben wir damals, als wir angefangen haben, uns in Jeremia Kapitel 27 eine Orientierung geholt. Und da schließen wir jetzt nochmal ganz kurz an. Jeremia Kapitel 27 war nämlich deswegen ganz interessant, weil hier genau schon gesagt worden ist, welche Bedeutung Nebukadnezar für das Volk Israel haben soll. Und der Vers 7 wirft uns jetzt genau ein kurzes Schlaglicht auf die Zeit, in der dieses Kapitel 5 liegt. Jeremia Kapitel 27, Vers 7. Und alle Völker sollen ihm, also Nebukadnezar, und jetzt genau lesen, und seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige es unterjochen werden. Wer also aufmerksam Jeremia gelesen hat, kann hier aus diesem einen Vers schon ersehen, dass nach dem Sohn und dem Enkel nach Nebukadnezar Schluss ist für das babylonische Reich. Total interessant. Also hier schließen wir einfach nochmal an. Davor war, wie gesagt, ja der Hinweis, da kommt einer, Nebukadnezar, mit dem babylonischen Reich. Und wir lesen gleich an dieser Stelle auch die Vorausschau Gottes, wann dort das Ende kommt. Und hier haben wir jetzt einen Abend oder ein Festmahl. Die Tageszeit weiß ich ehrlich gesagt nicht, da will ich auch nicht spekulieren. Jedenfalls haben wir hier jetzt ein großes Gastmahl. Und in diesem Gastmahl, in diesen Stunden wird Geschichte geschrieben. Wir lesen jetzt zuerst mal, das ist der erste Abschnitt, das prächtige Mahl heißt es da in den ersten Zeilen, da lesen wir jetzt die ersten 4 Verse. Daniel 5, Verse 1 bis 4. Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus, samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Die erste Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, wer feiert mit wem und auf welche Weise? Das ist ja manchmal eine Frage, die für uns auch ganz relevant sein kann. Also inzwischen gibt es nicht mehr so ganz viele Feiern. Immer wieder mal werden welche entdeckt, die nicht ganz ins Regularium passen. Das ist ein typischer Nebeneffekt, aber man kann sich treffen, man darf Gemeinschaft haben, man kann auch feiern miteinander im kleineren Rahmen. Und wenn wir hier so ein Szenario sehen, dann dürfen wir uns fragen, wären wir da gern dabei gewesen? Oder nach welchen Kriterien suchen wir uns Gesellschaft aus? Wenn wir diese Feier betrachten, dann können wir ja da immer zwei Blickwinkel drauf haben. Wir können einmal den Blickwinkel des Veranstalters haben, also Belsazar, und wir können das Ganze auch aus Gottes Sicht betrachten. Und das wollen wir jetzt einfach mal tun. Das ist geschichtlich eine Zeit, wo Belsazar es eigentlich heiß unter dem Sitz sein müsste. Denn vor der Stadt liegen bereits die Meder und Perser. Es ist also eigentlich gar nicht so, dass der sich entspannt zurücklehnen sollte, sondern der Feind ist bereits anwesend und belagert die Stadt. Aber, wie man das immer wieder hört, in Aussagen auch heute, es gibt Menschen, die sagen auch in solchen Situationen, ich bin's, ich hab's drauf und ich hab alles im Griff. Ich habe kürzlich wieder mit einem jungen Mann gesprochen, der mir das versichert hat. Ich hatte da so meine Zweifel. Und das ist einfach eine Frage der Sicht, der Wahrnehmung. Belsazar sieht sich und er sieht all das, was er in den Palast reingetragen hat. Er sieht seine Position, seine Macht, seine Verfügungsbefugnis. Er sieht die Menschen, die ihm Ehre erweisen, die ihm die Bedeutung, die er für sich selbst in Anspruch nimmt, bestätigen. Er sieht den Reichtum, er sieht die Bedeutung dieser Stadt und dieses Weltreiches und er hat den Blick dafür verloren, dass sich das alles mit einer zunehmenden, rasanten Geschwindigkeit an diesem Abend dem Ende neigt und zu Ende geht. Hätte er Jeremia 27, Vers 7 gekannt, hätte er eigentlich für seine gesamte Regierungszeit sagen müssen, wann kommt das? Ist heute der Tag? Aber das hat er komplett ausgeblendet, weil ihn dieser Gott nicht interessiert hat. Obwohl es aus der Geschichte mit seinem Großvater genügend Berichte gegeben hätte, die interessant gewesen wären, sich mal erklären zu lassen. Er sieht eine Stadt mit dicken Mauern, mit Vorräten für viele Jahre. Historiker sagen, es hätte für 20 Jahre ausgereicht, was die da angehäuft haben. Gut befestigt, jederzeit Wasser verfügbar, denn der Euphrat floss an der einen Seite rein und an der anderen Seite raus, was angeblich allerdings der Stadt später zum Verhängnis geworden sein könnte. Ja, das ist seine Sicht. Er sagt an und was er ansagt, geschieht. Aus Gottes Sicht sieht das anders aus. Wenn wir da in Sprüche Kapitel 31 sehen, dann gibt es dort die Warnung einer Mutter an einen König, ihren Sohn, einen König. In Sprüche 31, in den Versen 1 bis 5, lesen wir mal. Worte des Königs Lemuel. Die Lehre, die seine Mutter ihm gab. Was soll ich dir raten, mein Sohn? Was, du Sohn meines Leibes? Ja, was, du Sohn meiner Gelübde? Gib nicht den Frauen deine Kraft, noch deine Wege denen, die Könige verderben. Es ziemt sich für Könige nicht, Lemuel, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten der Hang zu starkem Getränk. Sie könnten über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen. Das ist die Warnung einer liebenden Mutter an ihren Sohn, den König. Lemuel ist hier übrigens angegeben, bedeutet Gott geweiht. Möglicherweise einer, der das auch ernst genommen hat. Wir haben hier mit Belsazar ein ganz anderes Kaliber. Der schert sich um solche Ratschläge gar nichts. In Sprüche ist das hier die Warnung vor einem Fehltritt. Trink nicht, damit du nicht die Kontrolle verlierst. Was Belsazar hier gemacht hat, ist eine ganz andere Größenordnung. Er feiert nicht nur sich und seine Macht, sondern er erhebt sich in einem offenen Affront gegen Gott. Er lacht sich über ihn kaputt und feiert seine Götzen aus Stein, Erz, Holz. Ich glaube, wir kennen alle diesen Abschnitt bezüglich der Götzen. Uli, du hast es vielleicht von der Stelle her sogar drauf. Ich weiß es jetzt nicht, wo beschrieben wird. Den einen Teil werfen sie ins Feuer, ja. Und aus dem anderen Teil, ja, und dann braten sie sich noch ein Fleisch über einem Teil vom Holz, braten sich ein Fleisch und essen den und genießen das. Und von dem Rest vom Holz machen sie einen Gott, knien nieder und beten ihn an. Also wir haben Abschnitte im Wort, wo dieser Irrsinn uns richtig plakativ vor Augen gestellt wird. Und wir haben hier einen Mann, der mit seinen Frauen und Nebenfrauen sich den Wein schmecken lässt, also genau das macht, was wir in Sprüche 31 gerade gelesen haben, was verhängnisvoll sein kann und in der Regel auch ist. Er gibt seine Kraft den Frauen und liefert sich der berauschenden Wirkung vom Alkohol aus. Und in dieser Laune verlästert er Gott. Gott. Und das Spannende ist, dass Gott das schon gewusst hat. Und wo es vorhin darum ging, dass wir gesagt haben, die Gründe, die Bibel ernsthaft zu nehmen, dieser Vortrag oder diese Veranstaltung von Erwin Keck, der da was dazu sagen möchte. Die Bibel ernst zu nehmen, das tut man meistens dann, oder es überzeugt besonders dann, wenn man Prophetie zuordnen kann. Das machen wir in letzter Zeit unter den Christen ja häufig. Und wir haben hier, gerade was dieses Kapitel angeht, Prophetie von einer Präzision, wie wir sie selten finden. Und wir wollen uns dazu einfach mal zwei Weissagungen angucken. Die stehen beide in Jesaja, und zwar einmal im Kapitel 13 und einmal im Kapitel 21. Und da erfahren wir noch mehr aus Gottes Sicht über diese Zusammenkunft, über dieses Gelage, dieses Festmahl. Jesaja Kapitel 13. Die Last über Babel, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat. Richtet ein Kriegsbanner auf, einem kahlen Berg auf. Ruft ihnen laut zu, winkt mit der Hand, dass sie einziehen durch die Tore der Fürsten. Ich habe meinen geheiligten Befehl erteilt, auch meine Helden berufen zu meinem Zorngericht, meine stolz frohlockenden. Horch, Lärm auf den Bergen wie von einem großen Volk. Horch, Getöse von Königreichen, von versammelten Heidenvölkern. Der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer. Sie kommen aus einem fernen Land, vom Ende des Himmels. Der Herr und die Werkzeuge seines Zorns, um das ganze Land zu verderben. Heult, denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Deshalb werden alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt. Sie sind bestürzt. Krämpfe und Wehen ergreifen sie. Sie winden sich wie eine Gebärende. Einer starrt den anderen an. Ihre Angesichter glühen. Das ist die Sicht Gottes über das, was hier kommt. Und wenn wir in Kapitel 21 lesen, dann trifft das Wort dort genau die Situation, in der wir uns in Kapitel 5 befinden, in Daniel Kapitel 5. Und wir lesen da die Verse 4-9. Mein Herz schlägt wild, Schauder hat mich überfallen, die Dämmerung, die mir lieb ist, hat er mir in Schrecken verwandelt. Man deckt den Tisch, man breitet die Polster aus, man isst und trinkt, auf ihr Fürsten salbt den Schild. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, geh, stelle den Späher auf, er soll berichten, was er sieht. Und sieht er Reiter, Pferdegespanne, Reiter auf Eseln und Reiter auf Kamelen, so beobachte er scharf, mit größter Aufmerksamkeit. Und er schrie wie ein Löwe, Herr, ich stehe unablässig auf der Warte bei Tag, und auf meinem Posten alle Nächte, und siehe, da kommt ein Zug Männer, ein Pferdegespann. Und er begann und sprach, gefallen, gefallen ist Babel, und alle Bilder ihrer Götter hat er zu Boden geschmettert. Hier ist sogar genannt, dass man den Tisch gedeckt hat, die Polster ausgebreitet hat und isst und trinkt. So präzise ist Gottes Wort, so verlässlich ist Gottes Wort. Und wir erleben hier, wenn wir diese beiden Blickwinkel jetzt, Sicht Belsazar und Sicht Gottes, von Gott längst vorhergesagt, was an diesem Tag passieren wird. Wenn wir das vergleichen, dann erleben wir eine völlige Fehleinschätzung, die einfach darauf beruht, dass man Gottes Wort, seine Persönlichkeit auf die Seite legt. Sich nicht darum schert. Sein Leben führt, als würde es nur aus dem bestehen, was vor Augen ist. Ja, wer feiert mit wem auf welche Weise? Daniel feiert hier übrigens nicht mit. Das sehen wir später in Vers 13. Da muss er nämlich erst geholt werden. Sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, heißt es dort. Wir erinnern uns kurz, Daniel hat schon als junger Mann sehr viel Wert darauf gelegt, eine klare Grenzziehung zu leben. Er hat es gelernt, sich in diesem Staat einzufügen, ohne zu rebellieren, aber er hat alles, was ihm schaden könnte, immer von sich gewiesen. Und diese Gesellschaft hat er gemieden, aus gutem Grund. Ja, dann kommen wir zum zweiten Abschnitt. Überschrieben habe ich das mit Rätsel und Berater, und das sind die Verse 5 bis 12. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die schreibende Hand. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs. Und seine Gedanken erschreckten ihn. Und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belsazar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Großen waren ganz verwirrt. Auf Wunsch des Königs und seiner Großen kam die Königin Mutter in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, so dass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o König. Ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde, zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gab. So lasse man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Ja, wer sich mit Gott anlegt, bekommt Antworten. Und hier kommt die Antwort prompt. Sie folgt sozusagen auf dem Fuß, wie man so schön sagt, auf eine unglaublich mysteriöse Weise. Hier tut sich nicht der Boden auf, es fällt auch nicht die Decke runter, es ist eine Hand. Nur die Finger einer Hand. Das ist gespenstisch. Und dann wird da was an die Wand geschrieben. Wir erfahren nachher, was da steht. Es ist jedenfalls aramäische Sprache. Und trotzdem kann man es weder lesen, so interessant, noch deuten. Also eigentlich würde man ja sagen, wenn da was steht in der Muttersprache, dann kann ich das wenigstens lesen. Die aramäische Sprache ging von rechts nach links und bestand nur aus Konsonanten. Die richtigen Vokale musste man sich, wenn man mit der Sprache umgehen konnte, dazu denken, dann hat man das gekonnt. Und wir sehen nachher, warum das hier das Problem gewesen ist. Zunächst einmal erleben wir hier, wie aus dem souveränen Herrscher auf einmal jemand wird, der im Sinne des Wortes die Hosen voll hat. Dem schlottern die Knie. Und sein Gesicht verfärbt sich. Er hat Angst. Also richtige Angst. Wir gucken nochmal in Sprüche 1, 27 bis 33, was es mit dieser Angst auf sich hat. Das ist die Angst, die Belsazar hier erlebt. Sprüche 1, Abvers 27. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, Wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisungen verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Genauso jemanden haben wir hier auf dem Königsstuhl sitzen, sorglos, einer, der die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt hat, zur Rechtweisung verschmäht und sich für das Leben seines Großvaters und seine Erfahrungen nicht interessiert hat. Historiker sagen auch, dass Nabonidus, also der Vater von Belsazar, schon sehr viel Energie darauf verwendet hat, diesen ursprünglichen Glauben und die ursprüngliche Religion wieder zu beleben, nachdem die ja doch durch Nebukadnezar und seine Einsicht, seine Buße, eine ziemliche Macke mitbekommen hat. Und er hat viel dafür getan, um diese frühere Religion der Babylonier wieder zu beleben, diese Vielzahl an Göttern, Bauten zu renovieren und so weiter. Das war ein Schritt in die falsche Richtung. Jetzt erleben wir wieder das, was wir aus den vorigen Kapiteln schon kennen. Wenn man dann also vor einem Problem steht, dann macht man wieder das, was man immer schon gemacht hat. Man ruft also alle Wahrsager, Chaldäer, Zeichendeuter und so weiter herbei und schöpft wieder erstmal aus der eigenen Quelle. Das ist das, was man kann, und man meint auch noch dazu, man kann sich diese Weisheit einkaufen. Man bietet einen enorm hohen Preis. Wir wissen ja jetzt aus der Einführung, dass der erste Mann im Staat Nabonidus war, der Vater von Belsazar. Der zweite war Belsazar selbst. Ja, und dann kommt gleich der dritte Mann. Das heißt, Belsazar bietet hier demjenigen, der ihm das lesen und deuten kann, den nächsten Platz im Staat an, in diesem babylonischen Reich. Das ist eigentlich alles, was er anbieten kann. Mehr hat er nicht. Purpur, der Mantel mit der hohen Bedeutung, eine Goldkette, also nicht eine vergoldete Kette, sondern eine Goldkette von erheblichem Wert. Aber das hilft natürlich alles nichts, weil hier kein menschliches Handeln zu bewerten und zu beurteilen ist, sondern göttliches Handeln. Und ohne Geist Gottes kann ich göttliches Handeln nicht verstehen und nicht beurteilen. Ja, schauen wir nochmal auf diese Schrift. Wir nehmen da mal einen kleinen Blick voraus und lesen kurz, wo die Worte genannt werden, in Vers 25. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Das Mene ist also zweimal genannt, dann kommt Tekel und dann Upharsin, wobei dieses U nur ein Bindelaut ist. Und wenn man sich jetzt in die Situation dieser Leute reinsitzt, die da in dem Saal reinversetzt, die in dem Saal sind und das lesen wollen, dann gab es jetzt verschiedene Möglichkeiten, aufgrund dieser Geschichte mit den Konsonanten und den Vokalen das zu verstehen. Also das Mene, das könnte zum einen mal Mine heißen, dann wäre das nichts anderes als die Bezeichnung für eine Münze. Es kann aber auch Zählen heißen. Münzen kann man zählen. Das, was dann kommt, Tekel, das ist ein Schekel. Kann man als Schekel bezeichnen? Dann ist es ein bestimmter Teil eines Gewichtes. Es kann aber auch was mit Wiegen zu tun haben. Also wir sehen, es gibt immer das Substantiv und es kann aber auch eine verbale Bedeutung haben. Und dieses Upharsin, das ist nichts anderes als ein Teil einer Münze, in dem Fall einer Mine. Also es könnte Halbmine sein. Es kann aber auch Trennen heißen. Und nur wenn ich jetzt eben die Einsicht und das Verständnis in Gottes Denken habe, dann kann ich die richtigen Wörter von diesen drei Wörtern zusammenfügen und dem Ganzen einen Sinn entnehmen. Jeder andere sieht da Münze, Gewicht, Halbmünze. Okay. Was soll ich damit machen? Keine Idee. Verständlich. Daniel hat eine Idee dazu, aber dazu kommen wir nachher. Wir haben also hier wieder das Übliche, die falschen Berater. Falsch deshalb, weil sie eben nicht mit dem in einem guten Verhältnis stehen, auf den es allein ankommt, nämlich auf Gott. Und wir erleben hier auch, dass Belsazar offensichtlich Daniel gar nicht mehr kennt. Also Belsazar ist schon so weit weg eigentlich von einem verantwortungsvollen Geschehen, dass er einen Mann, der gute Dienste leistet, gar nicht mehr kennt. Dass Daniel noch für ihn tätig ist, das erfahren wir aus Kapitel 8. Und da gucken wir ganz kurz in den Vers 1 und in den Vers 27. In den ersten und den letzten Vers von Kapitel 8. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir Daniel ein Gesicht. Wir sind hier genau im dritten und letzten Jahr. Und da steht, ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es in Vers 27. Und davor steht, aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Also wir erfahren hier, dass Daniel nach wie vor für den König, auch in diesem hohen Alter, deswegen reden wir darüber, von über 80 Jahren weiterhin Geschäfte für den König besorgt hat. So, und dann kommt man hier auf die Idee, gut, wenn wir also nicht weiterkommen, dann erinnern wir uns mal an die Vergangenheit, dann lassen wir die Mutter oder Großmutter, könnte es auch gewesen sein, kommen, die hat noch mehr Kontakt zu Nebukadnezar gehabt, die weiß vielleicht Rat und die erinnert sich tatsächlich an Daniel. Die erinnert sich tatsächlich an Daniel und sagt, der kann dieses Rätsel lösen. Das hat er früher bereits bewiesen. Und so kommen wir in den dritten Teil. Der Herrscher begegnet Daniel. Verse 13 bis 16. Sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm. Bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, der König, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen, um mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Und von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und Knoten auflösen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Obwohl der Mann in einer wirklich dramatischen Situation steht, ihm schlottern die Knie, man muss sich das vorstellen, die tausend Mächtigen in diesem Saal. Irgendwie merkt man doch, er begreift gar nicht, was los ist, oder? Er spricht jetzt mit dem Einzigen, der ihm hier noch irgendetwas sagen kann, so wie mit dem Beherrschten, dem Gefangenen, den man da hier mal reingeschleift hat. Er betont das ja zuerst. Keinerlei Respekt, keinerlei Achtung, auch keine positive Erwartung. Immer noch die gleiche Arroganz und Überheblichkeit, wirklich unbelehrbar, spricht er diesen gestandenen Mann, auch älteren Mann, viel älter als er selber, an wie einen einfachen Gefangenen. Und meint, er kann diesen Mann mit der dritten Position in einem bereits verlorenen Königreich belohnen. Und da sehen wir wieder, wie der Blickwinkel und die Kenntnisse derjenigen, die sich mit Gottes Wort beschäftigen, auseinanderfallen, drastisch auseinanderfallen von dem Blickwinkel derjenigen, die einfach nur ihr Ding vor Augen haben. Daniel weiß, dass dieses Reich zu Ende geht. Er weiß, vor wem er steht. Vor einem gescheiterten Mann. und er ist gekommen, um das Urteil zu verkünden. Das ist dieser Irrtum Belsazars. Da spricht hier nicht der Herrscher mit dem Beherrschten, sondern es spricht der Verurteilte mit dem, der das Urteil überbringt. Daniel ist hier nicht für Belsazar tätig oder dient ihm, vordergründig schon, aber eigentlich verkündet er im Namen Gottes, was nun gilt. Und wie das geschieht, lesen wir in dem vierten Abschnitt. Jetzt kommt Daniels Antwort. Das sind die Verse 17 bis 28. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. O König, Gott, der Allerhöchste, hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völkerstämme und sprachen. Denn er tötete, wen er wollte, und er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde, bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt, und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern, und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln, man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott der Allerhöchste Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen, noch hören, noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Wow. Mit über 80 Jahren wird Daniel in diesen Saal geführt. Wir müssen jetzt ein bisschen kurz noch versuchen, uns diese Stimmung in dem Saal vor Augen zu führen. Hier ist eine gespenstische Hand an der Wand, schreibt dieses Urteil, was noch keiner kennt. Manchmal ist es hier im Raum auch still. Das sind ein paar Leute, ich weiß nicht, 40, 60 Leute, früher waren es über 100. Wenn es ganz still ist, ist es immer beeindruckend. Ich glaube, bei den 1000 war es ganz still. Diese Spannung in diesem Saal, was das jetzt bedeutet und was das für Konsequenzen hat für dieses Reich, für diesen Mann, für diesen Abend, das sollte jetzt verkündet werden. Dann kommt dieser alte Mann da rein, 85 Jahre. Was hat sich Daniel wohl gedacht, als er da reingeführt wurde? Er hat jedenfalls, denke ich mal, die Unvergleichlichkeit Gottes vor Augen gehabt. Wir lesen mal dazu Jesaja 40, 25 bis 31. In einer Gesellschaft, in der Holz, Stein und Ton verehrt wird, hat Daniel vielleicht an diese Verse gedacht. Jesaja 40, Verse 25 bis 31. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt. Er ruft sie alle mit Namen, so groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Daniel hat sich in dieser Zeit, in dieser ganzen Zeit der Könige um sein Volk gesorgt. Wir wissen das aus den folgenden Kapiteln, die wir noch behandeln werden. In Kapitel 7 und 8 geht es dann los, da hat er Träume, das Gesicht von den vier Tieren und dem Menschensohn, das Gesicht vom Widder und dem Ziegenbock. Und dann kommt in Kapitel 9 Daniels Gebet für sein Volk. Das ist das, was Daniel bewegt hat. Und jetzt ist er hier ein alter Mann, kommt in diesen Saal. Ich glaube, er hat sich einfach nach Kraft gesehnt. Und er hat sich daran gefreut, dass er weiß, Gott gibt ihm diese Kraft, in dieser Gemeinschaft und Gesellschaft ein klares Wort zu sprechen. Genau das zu sagen, was Gott ihm aufgetragen hat. Ich habe mich noch nie in einer solchen Situation wiedergefunden. Bei mir waren es immer viel, viel kleinere Gelegenheiten. Harmlos, wirklich harmlos. Und wie hat mir mein Herz schon gepocht, wenn ich meinen Herrn bezeugen soll? Paulus gibt dem Timotheus da zwei gute Tipps, die wir an der Stelle einfach kurz mitnehmen wollen. Ihr müsst das nicht alles aufschlagen, es sind nur wenige Verse, aber wenn ihr wollt, 2. Timotheus 1, Vers 8 und 4, 2 bis 4. 2. Timotheus 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Und in Kapitel 4, 2 bis 4, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das ist genau die Situation, in der Daniel hier in diesem Saal steht. Der Saal ist voll von Leuten, die etwas hören möchten, was ihnen in den Ohren kitzelt, die sich für Gott nicht interessieren. Und das ist auch etwas, eine Situation, in der wir gelegentlich stehen. Und wir dürfen uns auch an dieser Aufforderung von Paulus festhalten und an diesem Vorbild von Daniel und sollten uns das hinter unsere Ohren schreiben. Ja, wenn wir sehen, wie Daniel hier antwortet, dann ist das auch anders als früher. Wenn wir hier jetzt nachlesen würden, das kann jeder mal selber noch machen, wenn es ihn interessiert, dann ist Daniel Nebukadnezar doch schon mit einem gewissen Respekt begegnet. Er hat auch Empfindungen für diesen Mann gehabt. Er hat sich wirklich um den Mann gesorgt. Das kann man in Kapitel 3 nachlesen, als es um diesen Traum mit dem Baum ging. Da sagt er, das geschehe dir bloß nicht, König. Dieser Traum gelte deinen Hassern, sagt Daniel. Hier ist Daniel kühl, gelassen, souverän. Zuerst mal sagte ihm, deine Geschenke kannst du behalten. Deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Aber die Schrift will ich dir lesen und erklären. Also, Daniel weiß, wen er vor sich hat. Er begegnet ihm höflich, aber eben dementsprechend. Interessant ist, dass in diesem ganzen Abschnitt hier jetzt kein Aufruf mehr zur Buße kommt. Hat das jemand von euch vermisst? Es gibt keine Gelegenheit mehr für diesen Belsazar. Es ist vorbei. Und der Grund dafür, der wird ganz genau erklärt. Und auch das ist für unsere Zeit sehr, sehr wichtig. Daniel sagt ihm in Vers 22, du aber Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Wer alles weiß, wer weiß, wer Jesus ist, wer weiß, welche Aufgabe Jesus erfüllt hat, dass Jesus die Lösung, die einzige Lösung für das Problem der Sünde und für die Trennung zwischen Gott und Mensch ist, das verstanden hat und es verwirft, für den gibt es unter Umständen keine Buße mehr. Keine Gelegenheit mehr. Diese Gelegenheit hatte Belsazar hier auch nicht. Es war vorbei. Er war gezählt, gewogen und geteilt. In der Ewigkeit gibt es nur ein einziges Gewicht, das zählt. Denn jeder Mensch, der auf die Waage Gottes gelegt wird, ist zu leicht. Welches Gewicht ist das, was zählt? Jesus. Wer Jesus nicht mit sich in der Waagschale hat, der wird auch für die Ewigkeit für zu leicht befunden werden. Und so ist es dann eben hier auch ausgegangen. Und wir lesen die letzten zwei Verse, der fünfte Teil, das Ende entsprechend der Prophetie. Sogleich befahl Belsazar, dass man den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Weil nämlich Kyros, der König der Meder und Perser, die Stadt eingenommen hat. Und zwar angeblich, indem sie das Wasser, was an der einen Seite reingeflossen ist, oberhalb abgegraben und in einen Stausee umgeleitet haben und dann einfach in dem ausgetrockneten Bett in die Stadt reingelaufen sind. Andere Historiker sagen, das stimmt alles so nicht, sondern da war das Volk schon unzufrieden, kann uns egal sein. Klar ist jedenfalls, dass das Ganze vorhergesagt war. Und zwar genau auch in Bezug auf diese Art, wie Belsazar sich benommen hat. Und wir lesen hier nur noch 6 Verse in Jesaja 46. Und damit schließen wir dann ab. Jesaja 46, 1. Beel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen. Ihre Bilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen. Eure Prozessionsbilder sind ihnen zur schweren Last geworden. Eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergesunken und konnten die Last nicht retten. Sie selbst mussten in die Gefangenschaft gehen. Beel, Nebo, das sind alles Götter der Babylonier. Und hier wird so schön beschrieben aus Gottes Sicht, wie diese Figuren und Bilder und was die Babylonier da alles so ihrem Vieh aufgeladen haben, wie das einfach das Vieh auch noch zusammengedrückt hat. Und wie einfach diese Götzen eine Last sind. Götzen sind eine Last für den Menschen und fürs Vieh. Und in Jeremia 50, und das sind dann die letzten Verse, lesen wir noch einmal den Zusammenbruch Babels. Verse 1 und 2, dies ist das Wort, das der Herr über Babel, über das Land der Chaldäer durch den Propheten Jeremia gesprochen hat. Verkündigt es unter den Heiden und lasst es hören. Richtet ein Kriegsbanner auf, lasst es hören und verheimlicht es nicht. Sagt, Babel ist eingenommen. Bel ist zu Schanden geworden, Merodach ist erschrocken, ihre Götzenbilder sind zu Schanden geworden und ihre Götzen erschrocken. Und in Versen 31 und 32, siehe, ich komme über dich, du Frechheit, spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen. Ja, dein Tag ist gekommen, die Zeit deiner Heimsuchung. Dann wird die Frechheit straucheln und fallen und niemand wird sie aufrichten. Und ich will in ihren Städten ein Feuer anzünden, das ihre ganze Umgebung verzehren soll. Amen. Ich will noch kurz mit uns beten. Allmächtiger Gott, Du bist wirklich ein allmächtiger Gott, ein herrlicher und heiliger Gott. Groß von Geduld, mit einem herrlichen Erlösungsplan. Herr, und wir sehen hier, wie dumm es ist und wie unklug und wie beschädigt jeder Tag in unserem Leben ist, an dem wir nicht dein Wort und deine Persönlichkeit ernst nehmen. Herr, wir sehen hier, wie wir ebenso wie andere Menschen vor uns auch Fehltritte erleiden, wenn wir dein Wort verwerfen, wenn wir deine Warnungen nicht ernst nehmen, wenn wir deine Ratschläge auf die leichte Schulter nehmen. Herr, und wir sehen, wie notwendig es ist, von dir zu sprechen, von deinem Heilsplan, von deinem Erlösungswerk, was in deinem Sohn Jesus Christus vollbracht ist. Herr, schenk uns Mut. Ja, gerade in diesen Tagen, Herr, Mut, deinen Sohn zu verkünden, das Evangelium zu erklären, damit Menschen nicht zu leicht befunden werden für die Ewigkeit. Herr, und wir beten, dass du unsere angeknackste Gemeinschaft stärkst, Herr, dass du uns Ideen schenkst, wie wir sie wiederbeleben können. Einfach durch die Umstände, durch das Fehlen von Gesang, durch die fehlende Möglichkeit, in großem Rahmen zusammenzukommen. Herr, auch dafür hast du Ideen. Wir beten, dass du uns damit reich beschenkst und wir danken dir, dass du uns Kraft schenkst für alles, was nötig ist, auch in diesen Tagen. Amen. Amen.